ARD Sounds.
Während wir aufnehmen, ist es Sommer, ist es heiß, Hannes, und wir sind immer noch in Griechenland, genauer gesagt im antiken Griechenland, also da, wo auch unsere letzten beiden Folgen über Odysseus und seine Irrfahrt, also die Odyssee, gespielt hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir uns dabei gedacht haben. Vielleicht haben wir bei der Planung schon so ein bisschen an unseren dann anstehenden Urlaub gedacht und uns irgendwie in Griechenland hineinversetzen wollen. So geht's mir zumindest immer, wenn man sich mit diesem Stoff beschäftigt, dass ich direkt irgendwie auch an Griechenland denke.
Das stimmt tatsächlich und Temperaturen sind ähnlich wie in Griechenland, vielleicht sogar noch heißer. Aber wir gehen jetzt mal ins klassische Griechenland, also wirklich 5. Jahrhundert vor Christus und da geht's wirklich ab. In Griechenland viele Konflikte und es ist auch eine Zeit, in der die Odyssee sicherlich sehr stark wahrgenommen und auch aufgeführt wird. Aber darum geht es heute nicht, denn heute geht es wirklich um Mythen und um Kriege, um Schlachten, um Helden im anderen Sinne. Und deswegen reisen wir doch gleich mal ins Jahr 480 vor Christus, in den Sommer übrigens auch. Seit Jahrzehnten wächst da im Osten eine Macht heran, gegen die kaum ein Volk der Griechen dauerhaft bestehen kann. Ich spreche natürlich vom Perserreich. Man muss sich das mal vorstellen. Dieses gigantische Reich erstreckt sich von den Küsten Kleinasiens, also Westtürkei, bis nach Ägypten, von Mesopotamien bis weit nach Zentralasien hinein. Seine Ausdehnung, da habe ich extra nochmal nachgeschaut, entspricht in etwa der Strecke von Portugal bis weit hinter den Ural. Das größte Reich, das die antike Welt bis dahin gesehen hat. Millionen Menschen leben unter der Herrschaft des Großkönigs Xerxes. Für viele Griechen wirkt natürlich dieses gigantische Reich unbesiegbar, weil es ja auch noch gar kein geeintes Griechenland gibt, sondern nur eben diese kleinen Stadtstaaten, Polleis. Und darüber hinaus verkörpert Persien auch so das Fremde, das Bedrohliche. Und nun setzt sich Xerxes Heer in Bewegung mit Richtung Griechenland. Dieses Heer besteht aus Persern, Medern, Ägyptern, Phöniziern, Babyloniern und noch vielen anderen Völkern mehr. Herodot schreibt zum Beispiel, wie zahlreich die einzelnen Völker waren, kann ich nicht bestimmt angeben, denn das weiß kein Mensch. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Landheer im Ganzen 170 mal 10.000 Mann stark war.
Niklas. Das klingt so, als hätte es ein Fünfjähriger aufgeschrieben, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass man die Summen damals oder die Zahlen, Summen ist Quatsch, die Zahlen damals noch anders
genau, richtig. Benannt hat. Also Herodot übertreibt hier natürlich maßlos. Er spricht hier von 1,7 Millionen Soldaten. Das ist natürlich Quatsch, aber das Heer war auf jeden Fall gigantisch. Nach dem gescheiterten Feldzug seines Vaters Dareios gegen Athen, also da gab es auch eine gewisse Vorgeschichte, hat Xerxes jetzt nun eine neue Invasion vorbereitet. Er möchte jetzt also dieses Projekt seines Vaters zu Ende führen. Monatelang hat er sich auf diesen Moment vorbereitet und Soldaten aus allen Teilen des riesigen Reiches gesammelt. Springen wir in den August des Jahres 480 vor Christus. Xerxes marschiert jetzt auf die Thermopylen zu. Der Name bedeutet übersetzt die heißen Tore. Benannt ist der Ort übrigens nach den heißen Schwefelquellen, die man auch heute noch sehen kann dort. Doch für die Perser sind die Thermopylen weit mehr als nur ein geografischer Ort. Die Thermopylen sind das Tor nach Mittelgriechenland. Wer diesen schmalen Küstenstreifen passiert, hat den Weg frei nach Böotien, nach Attika und schließlich auch nach Athen. An den Thermopylen entscheidet sich deshalb nicht nur eine Schlacht, sondern hier entscheidet sich ein Schicksal, ob dieses persische Heer ungehindert weiter nach Süden marschieren kann oder nicht. Und genau hier liegt Leonidas Chance. Leonidas ist der König von Sparta. Denn ausgerechnet das größte Heer der damals bekannten Welt kann er seine numerische Überlegenheit, seine größte Stärke plötzlich nicht mehr an diesem schmalen Küstenstreifen ausspielen. Man muss sich das natürlich vorstellen. Links ragt das Gebirge steil empor, und rechts brandet das Meer und dazwischen bleibt eben nur dieser schmale Durchgang. Während Leonidas und seine Männer den Pass jetzt sichern sollen, wartet nicht weit entfernt bei Kap Artemison die Flotte der griechischen Verbündeten auf die persischen Schiffe, also vor allen Dingen Athener. Die setzen nämlich darauf, dass Land- und Seestreitkräfte gemeinsam verhindern, dass Xerxes nach Süden durchbricht.
Müssen wir uns jetzt auch einfach nochmal reinversetzen, ne? Das persische Heer, das erscheint an den Thermopylen. Von den Spartanern und seinen Verbündeten breitet sich eine Streitmacht aus, die größer ist als alles, was die meisten jemals davor gesehen haben. Und dennoch halten sie zunächst, also jetzt die griechischen Verteidiger, zunächst einmal Stellung. Als die ersten persischen Angriffe beginnen, zeigt sich schnell, warum die Spartiaten schon zu Lebzeiten einen, ich hatte es vorhin schon gesagt, legendären, ja gefürchteten Ruf genießen. In der engen Passage kämpfen die schwer bewaffneten Hopliten Schulter an Schulter. Jeder Mann schützt mit seinem Schild nicht nur sich selbst, sondern immer auch den eigenen Nebenmann. Diese geschlossene Phalanx, gepaart mit Disziplin und Erfahrung, machen die Griechen in diesem Augenblick zu einem äußerst schwer zu bezwingenden Gegner. Immer wieder können sie die Angriffe der Perser abwehren. Das geht einen Tag, dann einen zweiten. Für einen kurzen Moment scheint es tatsächlich möglich, dass die Griechen den Vormarsch der größten Macht der damaligen Zeit aufhalten können. Doch dann tritt ein Mann auf den Plan, dessen Name bis heute mit Verrat an den Thermopylen verbunden ist. Die Rede ist natürlich von Ephialtes. Das ist ein Einheimischer und der zeigt jetzt eben den Persern einen schmalen Gebirgspfad, mit dem die Heere der Perser die Stellung der Griechen quasi umgehen können. Oder nicht nur quasi, sondern sie können eben daran vorbei. Plötzlich droht den Verteidigern also genau das, was sie unbedingt verhindern wollen, nämlich die Gefahr, gewissermaßen eingekesselt von hinten eingeschlossen zu werden. Als Leonidas erfährt, dass persische Truppen bereits auf dem Weg in seinen Rücken sind, wird eigentlich direkt klar, dass die eigene Stellung verloren ist. Und jetzt fällt er eine Entscheidung, die bis heute wirklich immer noch viele Historiker beschäftigt. Denn während sich der Großteil des griechischen Heeres zurückzieht und damit eben versucht, der drohenden Vernichtung zu entgehen, bleibt Leonidas.
Und genau das ist die Geburtsstunde des legendären Mythos von den 300 tapfere Soldaten, die mit Leonidas bleiben. Insgesamt sind es wohl kaum mehr als 1000 Männer, aber diese Zahl 300 bezieht sich eben auf die Spartiaten. Also ein Großteil der anderen griechischen Kämpfer geht, weil man natürlich auch aus taktischen Gründen sich jetzt nicht alle hier opfern möchte. Dort an diesem schmalen Pass zwischen Meer und Gebirge kämpfen diese Zurückgebliebenen jetzt weiter, obwohl sie eigentlich ja wissen müssen, dass kein Sieg hier zu erringen ist. Stunden später sind sie dann auch von allen Seiten eingeschlossen. Leonidas fällt, seine Männer kämpfen weiter und am Ende wird nahezu die gesamte Armee ausgelöscht. Militärisch betrachtet ist die Schlacht bei den Thermopylen eine Niederlage für die Griechen. Die Perser haben den Pass erobert, der Weg nach Südgriechenland liegt jetzt offen und doch beginnt genau in diesem Moment etwas, das weit über diese Schlacht eben herausreichen wird. Denn aus dem Tod des Leonidas und seiner Gefährten entsteht jetzt eine Geschichte, die Generationen von Griechen erzählen werden. Die Geschichte von Männern, die angesichts einer scheinbar aussichtslosen Lage nicht fliehen. Und damit eben die Geburtsstunde eines Mythos.
Wir sprechen heute über Sparta und die Erzählung eines Kampfes zwischen Realität und Mythos. Wir reden über Leonidas und die Thermopylen. Über die Frage, warum aus einer militärischen Niederlage eine der berühmtesten Heldengeschichten aller Zeiten wurde. Wir zeigen, wie aus einer Vielzahl zerstrittener griechischer Stadtstaaten für einen kurzen Augenblick zumindest so etwas wie griechisches Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Wir, das sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort Geschichte. Ich kann gleich schon mal vorwegnehmen, Niklas, dass wir jetzt nicht die ganzen Perserkriege heute besprechen können, sondern uns geht es um ein bisschen was anderes, nämlich die Dekonstruktion des Mythos machen wir an der Uni auch häufiger, dass man eben einfach mal solche Sagen, Legenden oder Mythen der Geschichte mal dahingehend dekonstruiert. Was wollten die Menschen damit auch ausdrücken und was bewirkt auch so ein Mythos bei den Leuten, die das dann eben hören? Und ich würde schon sagen, dass Sparta schon allgemein und die Schlacht bei den Thermopylen im Besonderen ja, so eine Faszination ausüben, oder? Also für viele Menschen heute denke ich auch noch, also man muss ja dann nur in die Erinnerungskultur, Filme und so weiter schauen, wir haben auch später nochmal drüber sprechen, aber Sparta ist da schon, oder beziehungsweise Sparta ragt da schon aus diesen griechischen Polis in dieser Hinsicht heraus.
Auf jeden Fall, deswegen denke ich auch, dass es fast interessanter ist, eben sich diese, man könnte ja auch sagen, Meistererzählungen ganz unterschiedlicher Art anzuschauen, die eben mit diesem Mythos dann auch immer verknüpft sind. Das hängt ja immer sehr eng miteinander zusammen. Ist jetzt schwer, das schon im Detail anzusprechen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ich würde sagen, wir stellen das auch nochmal so ein bisschen zurück, weil, glaube ich, wenn wir ja erstmal in den historischen Kontext reingehen, dann am Ende klarer wird, wie man das dann eben ausgeschlachtet hat in den Zeiten danach. Aber das Interessante ist ja im Grunde, dass das sehr frühzeitig schon beginnt.
Ja, und man muss auch sagen, dass Mythen ja nicht immer stimmen müssen. Auch das werden wir heute zeigen, dass nicht jedes Vorurteil, Klischee oder jede Geschichte auch da wirklich wahr ist. Bevor wir aber weiter über Leonidas und die Thermopylen sprechen, müssen wir jetzt mal diesen Blick auf Sparta allgemein werfen. Denn Sparta war auch schon damals in der griechischen Antike kein gewöhnlicher griechischer Stadtstaat. Die Polis entsteht während der sogenannten Dark Ages aus mehreren Dörfern und entwickelt sich bereits im 8. Jahrhundert vor Christus ja zur mächtigsten Landmacht Griechenlands. Entscheidend dafür sind zwei lange und äußerst brutale Kriege gegen das benachbarte Messenien. Am Ende unterwirft Sparta seine Nachbarn und gewinnt nicht nur neues Land, sondern eben auch eine große Anzahl abhängiger Arbeitskräfte. Und das ist ganz wichtig für diesen Wirtschaftskreislauf Spartas. Dieser Erfolg aber, der ja auf Gewalt beruht, bringt aber neue Probleme mit sich. Denn die Spartaner müssen ihre Herrschaft nun dauerhaft absichern und deshalb auch jederzeit mit Aufständen rechnen. Genau deshalb entwickelt sich Sparta allmählich zu jener außergewöhnlichen, disziplinierten Gesellschaft, für die es heute bekannt ist. Also diese permanente Bedrohung von außen und innen formt eben dieses Selbstverständnis Spartas. Der Staat erwartet von seinen Bürgern vor allem eines, jederzeit bereit sein, für Sparta zu kämpfen. Ganz oben, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gesagt, stehen die sogenannten Spartiaten. Das sind die Vollbürger Spartas. Die bilden die politische und militärische Elite des Staates, sind aber in der Minderheit. Daneben leben die Perioken, das sind so freie Bewohner der umliegenden Orte, die dienen auch im Heer, aber die besitzen keine politischen Rechte, dürfen jetzt auch nicht über Krieg und Frieden entscheiden, dürfen auch nicht in gewisser Hinsicht politisch mitbestimmen. Und noch eine Stufe weiter unten gewissermaßen, da gibt es die Heloten. Das sind unfreie Bauern, die Drecksarbeit machen, sagen wir es ganz ehrlich. Die müssen die Felder bestellen, die haben keinerlei Rechte, die müssen auch einen Großteil an ihre Herren letztendlich dann abtreten. Also die haben eine sklavenähnliche Stellung innerhalb Spartas und die sind natürlich zahlenmäßig in der Mehrheit. Und das ist der Konfliktherd, der eigentlich permanent die Geschichte Spartas bestimmt. Denn ohne die Heloten kann Sparta weder wirtschaftlich noch militärisch funktionieren, weil eben diese Menschen einfach die Wirtschaft am Laufen halten. Das Leben eines Spartiaten, eines Vollbürgers, ist von Anfang an auf diese eine Aufgabe ausgerichtet, Sparta zu verteidigen im Notfall. Schon die Zeitgenossen beschreiben Sparta als eine Gesellschaft, die den Einzelnen dem Staat unterordnet. Also ein bisschen, du bist nichts, dein Volk ist alles. Das kennen wir ja dann auch aus späteren Geschichten, beziehungsweise auch späteren Epochen, werden wir auch nochmal ansprechen. Allgemein, der Luxus gilt auch als verdächtig. Also hat man ja auch bis heute spartanische Lebensweise, ist ja genau daraus abgeleitet. Fremde Einflüsse werden übrigens auch möglichst ferngehalten. Stattdessen regieren oder sind entscheidend Disziplin, Gehorsam, militärische Leistungsfähigkeit.
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht zwingend eine Gesellschaft, die meinem Idealbild entsprechen würde. Also ich bin ganz froh, dass ich kein
Spartiat bist.
Spartiat bin, ja.
Sehe dich auch nicht unbedingt mit Schild und Speer.
Du dich aber, oder wie? Ja, also ich glaube, das ist der Punkt. Das ist, denke ich, klar geworden, an dem uns Sparta sicherlich doch eher fremd erscheint. Wenn wir von einer Gesellschaft sprechen, die jeden Vollbürger zum Soldaten machen will, dann beginnt das natürlich jetzt nicht erst mit 18 oder 20. Das heißt, die Spartaner versuchen vielmehr, den militärischen Gedanken auf das gesamte Leben auszudehnen. Schon antike Autoren berichten, dass Neugeborene von den Ältesten begutachtet werden und dass Kinder, die als nicht lebensfähig gelten, auch nicht großgezogen werden sollen. Also es ist natürlich schon eine ganz dramatische Entwicklung, so eine Art von Selektion, die da sehr frühzeitig stattfindet. Wie genau dieses Verfahren tatsächlich damals abläuft, darüber diskutiert die Forschung bis heute. Aber unstrittig ist, die Spartaner messen körperlicher Leistungsfähigkeit einen enormen Wert bei. Bereits im kindlichen Alter, also mit 7 ganz genau, beginnt für viele eine staatlich organisierte Erziehung, die sie auf ihren späteren Dienst im Heer vorbereiten soll. Da geht es jetzt nicht nur um den Umgang mit Waffen, sondern auch um Gehorsam, Disziplin, Entbehrungen und das Funktionieren in der Gemeinschaft. Anders geht das ja auch gar nicht. Die Jungen leben nun mit Gleichaltrigen zusammen, schlafen in einfachen Unterkünften, erhalten nur wenig Nahrung und müssen lernen, mit so Dingen wie Hunger, Kälte und körperlichen Strapazen umzugehen. Vor allem aber sollen sie lernen, Befehle zu befolgen. Der einzelne Spartiate als Individuum tritt also immer hinter der Gemeinschaft der Polis zurück. Und genau das macht dann eben die spartanische Phalanx später so gefürchtet bei ihren Gegnern.
Und wenn wir jetzt auf die Schlacht an den Thermopylen zurückkommen, dann kann zwar diese militärische Ausbildung für einen kurzen Moment, für ein paar Tage verhindern, dass die Perser weiter vordringen, aber am Ende steht eben doch die Niederlage des spartanischen Heers, weil man einfach total in der Unterzahl ist. Leonidas ist tot, der Pass ist verloren. Und doch entscheidet sich hier nicht zum ersten Mal das Schicksal Griechenlands, denn die Perserkriege, die reichen eigentlich bereits eine Generation zurück. Das werden wir jetzt definitiv nicht ausführlich ansprechen, Niklas, aber dass man es zumindest mal gehört hat. Schon 490 vor Christus waren persische Truppen zum Beispiel in Griechenland gelandet und bei Marathon auf den Widerstand der Athener gestoßen. Und Xerxes führt nämlich jetzt oder möchte zumindest das zu Ende führen, woran sein Vater Dareios gescheitert ist. Also ganz kurz, die Schlacht an den Thermopylen ist jetzt nicht der Anfang dieser Geschichte. Nach dieser Niederlage beginnt für die griechischen Verbündeten eine der kritischsten Phasen des gesamten Krieges. Denn wir hatten es ja gesagt, zeitgleich kämpfen auch die griechischen Schiffe bei Artemision gegen die persische Flotte. Beide Schlachten sind Teil desselben Plans. Leonidas soll den Landweg versperren, die Flotte den Seeweg blockieren. Zwar haben Stürme Teile dieser persischen Flotte schwer beschädigt, doch der Verlust der Thermopylen durch Sparta verändert jetzt die Lage grundlegend. Mittelgriechenland ist jetzt nun weitgehend offen für Xerxes und plötzlich stellt sich dann die Frage, ja, auf die niemand eine wirkliche Antwort hat, war das Opfer von Leonidas und seinen Männern bei den Thermopylen umsonst?
Zunächst scheint das ja auch tatsächlich so. Die Perser marschieren nämlich weiter nach Süden und die Athener verlassen jetzt ihre Stadt. Wenig später nehmen die Truppen von Xerxes dann auch Athen ein und setzen Teile der Akropolis in Brand. Für viele Griechen muss es so aussehen, als sei der Krieg in diesem Augenblick im Grunde verloren. Während die Perser immer weiter nach Süden vordringen, richten sich die Hoffnungen jetzt voll und ganz auf Sparta. Denn auf dem Peloponnes entsteht die letzte große Verteidigungslinie. Hier jetzt also, glauben viele, wird sich entscheiden, ob Griechenland überlebt. Doch nicht alle teilen diese Einschätzung. Ausgerechnet ein Athener ist nämlich überzeugt, dass die Griechen den Krieg auf diese Weise gar nicht gewinnen können. Sein Name ist Themistokles. Er ist einer der einflussreichsten Politiker Athens und Stratege der athenischen Flotte. Während die Spartaner den Peloponnes verteidigen wollen, verfolgt Themistokles eine völlig andere Strategie, nämlich einen Plan, der so riskant ist, dass er über das Schicksal ganz Griechenlands entscheiden könnte. Denn Themistokles will Xerxes nicht aufhalten, er will ihn in eine Falle locken, nämlich in eine Falle auf dem offenen Meer.
Themistokles ist wirklich mit allen Wassern gewaschen und er setzt alles auf eine Karte. Sein Plan ist wahnsinnig riskant. Er will die Perser jetzt nicht auf offener See bekämpfen, sondern in den engen Gewässern vor Salamis, das ist eine Insel westlich von Athen. Dort, wo die gewaltige Flotte des Xerxes ihre zahlenmäßige Überlegenheit nur schwer ausspielen kann. Also wir haben hier so eine gewisse Parallele, wie ich finde, zu den Schlacht bei den Thermopylen. Also man versucht irgendwie eine Enge zu finden, um die zahlenmäßige Überlegenheit irgendwie zu neutralisieren. Und offenbar gelingt es ihm sogar, den Perserkönig genau dorthin zu locken. Xerxes geht davon aus, dass die Griechen kurz vor der Flucht stehen. Der glaubt, die sind schwach. Das sind schwächliche Demokratien, wie zum Beispiel Athen, oder sind sich uneinig. Also versucht er jetzt, ihnen den Rückweg abzuschneiden. Und das ist ein folgenschwerer Fehler. Denn während Teile seiner Flotte andere Seewege sichern sollen, geraten die persischen Schiffe im Sund von Salamis zunehmend in Gefahr. Und genau auf diesen Moment haben die Griechen gewartet. Und dann beginnt die Schlacht. Und plötzlich wird aus der Übermacht ein Nachteil, weil sich diese wahnsinnig vielen Schiffe da jetzt ineinander verkeilen. Die behindern sich also gegenseitig. Immer mehr Trieren drängen in die enge Meerenge. Das sind ganz schnelle Kriegsschiffe mit mehreren Reihen von Rudern. Also ganz typisch für die Antike. Und jetzt spielen die Griechen eben ihre Stärke aus. Und am Ende erleidet die persische Flotte eine schwere Niederlage, weil sie überhaupt nicht mehr manövrierfähig sind. Und für Xerxes ist das natürlich ein Schock. Denn zum ersten Mal seit Beginn seines Feldzuges steht jetzt plötzlich nicht mehr fest, dass dieser Krieg nach seinen Vorstellungen verlaufen wird. Viele Historikerinnen und Historiker sehen deshalb in der Schlacht bei Salamis den eigentlichen Wendepunkt der Perserkriege.
Ja, und das Bemerkenswerte ist ja, dass der Mann, der hier möglicherweise eben diesen Wendepunkt herbeiführt und Griechenland rettet, gar kein Spartaner ist. Mhm. Themistokles, wohl deutlich unbekannter dann. Wir waren ja vorhin beim Mythos ja. Sparta. Irgendwie ja. Hat es dann der Themistokles, oder vertue ich mich da?
Nee, ist nicht so bekannt wie Leonidas, denke ich. Aber nicht immer die größten Sieger der Geschichte sind auch die bekanntesten Menschen, gell?
Kommen wir ja noch drauf. Also ist ein Athener, ein brillanter, aber auch äußerst umstrittener Politiker, der seine Mitbürger immer wieder polarisiert. Und genau das macht ja die Situation für Sparta ein Stück weit undurchsichtig, sage ich jetzt mal. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Da ist jetzt plötzlich jemand aus einer anderen Polis, der ganz erfolgreich ist oder da eben jetzt am Ende das Zünglein an der Waage ist, vielleicht müsste ich es eher so sagen. Und das ist auch für Sparta etwas Neues.
Ja klar, weil man zwar jetzt den großen Konkurrenten Persien hier besiegt, aber es entsteht so ein neuer Konkurrent und der kommt ausgerechnet aus Griechenland selbst.
Ja. Genau, und noch immer stellen ja die Spartaner die angesehensten Krieger Griechenlands. Sie führen auch immer noch den Hellenenbund an. Das ist übrigens eher ein bisschen heute merkwürdig anmutender Zusammenschluss griechischer Poleis, die ihre Rivalitäten vorübergehend beiseite legen, um dann eben gemeinsam gegen Persien zu kämpfen.
Ich finde das gar nicht so merkwürdig, wie du sagst, nämlich es ist eigentlich ganz besonders für die Zeit, also in der Zeit, in der diese Rivalitäten zwischen den Poleis so eklatant sind, dass man sich zusammenschließt, alle Feindseligkeiten erstmal ad acta legt und sagt, der Hauptfeind ist jetzt Persien. Auch das wird ja übrigens später ausgeschlachtet. Stichwort griechisches Nationalbewusstsein und so weiter. Das ist natürlich für die damalige Zeit noch Quatsch. Aber es zeigt eben ganz besonders, dass man sich gegen Persien verbündet.
Ja, ich habe es auch eher mit dem Blick auf aus der Gegenwart heraus gemeint. Aber auch das klären wir später. Wir laufen heute sehr viel Gefahr, zu viel vorwegzunehmen. Der Mythos dieses Krieges, ich glaube, das ist das Wesentliche, entsteht an den Thermopylen. Doch der entscheidende strategische Erfolg wird eben nun ausgerechnet von einem Athener errungen. Zum ersten Mal zeigt sich, dass die Zukunft Griechenlands eben nicht allein von der spartanischen Phalanx abhängt. Der Sieg von Salamis verändert den Krieg also grundlegend, aber er beendet ihn noch nicht. Das ist eben der zentrale Punkt, denn die Perser, die sind jetzt keineswegs vernichtet.
Richtig, der Krieg ist längst noch nicht zu Ende. Xerxes will ihn auch weiterführen, nur eben unter anderen Vorzeichen. Und dafür lässt Xerxes jetzt einen seiner fähigsten und erfahrensten Feldherren überhaupt zurück. Mardonios. Jetzt könnte man denken, das ist ein Grieche, das war aber kein Grieche.
Das ist auch sehr griechisch ausgesprochen.
Also der hat eigentlich einen anderen persischen Namen, wurde da mal von den griechischen Geschichtsschreibern sozusagen einen griechischen Namen gegeben, damit man es besser verstehen kann. Also es ist ein Perser. Aus dem engsten Kreis der persischen Führung, der bereits seit Jahren übrigens ein Hardliner auch ist, der immer wieder eine aggressive Politik gegenüber Griechenland fordert. Und jetzt erhält er eben die Aufgabe, den Feldzug doch noch erfolgreich zu Ende zu bringen. Für Sparta und die übrigen Griechen ist also die Gefahr keineswegs gebannt. Und jetzt zeigt sich, wie brüchig eigentlich dieser Hellenenbund ist, den ich gerade noch so ein bisschen glorifiziert habe. Denn während die Athener nach Salamis darauf hoffen, den Krieg jetzt nun offensiv fortzuführen, also jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und gegen Persien, also gegen die persische Flotte vorzugehen und gegen die Landstreitkraft, die ja noch in Griechenland ist, um damit die verwüstete Heimat zurückzuerobern, Sagen die Spartaner, nee, mit uns nicht. Wir sichern jetzt erstmal hier Mittel- und Südgriechenland. Und das ist vielleicht einer der Momente, in denen wir uns auch ein bisschen von unserem modernen Sparta-Bild lösen müssen. Denn oft erscheint ja Sparta, oder zumindest habe ich den Eindruck, vielleicht geht es dir anders, als ein Staat, in Anführungszeichen, der ständig jetzt nach Krieg und Heldentaten strebt. Tatsächlich zeigen aber die Quellen immer mal wieder auch was anderes. Die Spartaner sind keineswegs leichtfertig bereit, ihre Bürger in große Feldzüge zu schicken. Jeder Krieg oder jede Kriegsentscheidung muss sorgfältig überlegt werden. Denn weil jeder Krieg auch bedeutet, dass ein Teil der spartanischen Vollbürger jetzt weit von der Heimat entfernt ist. Und ich hatte es gerade gesagt, zu Hause geht halt oftmals die Post ab, weil die Helotener immer darauf warten, letztendlich mit ihren Herren auch zu brechen und Freiheit zu erlangen. Viele Entscheidungen Spartas wirken deshalb erstaunlich vorsichtig, nicht selten sogar zögerlich. Und hinter dem Mythos des unerschrockenen Kriegerstaates steht eben auch ein Gemeinwesen, das ständig um seine eigene Stabilität besorgt ist.
Für die Athener dagegen muss genau dieses Verhalten zunehmend frustrierend wirken. Ihre Stadt ist geräumt worden, ihre Heiligtümer sind von den Persern zerstört. Doch nun scheint es eben ausgerechnet Sparta zu sein, der Führungsstaat des Bündnisses, der eben nur noch seine eigene Sicherheit im Blick hat. Diese Spannungen versucht der Perser Mardonios auszunutzen, zunächst nicht mit dem Schwert, sondern mit Verhandlungen. Er lässt nämlich den Athenern Friedensangebote übermitteln und hofft offenbar, sie aus dem Bündnis mit Sparta herauslösen zu können. Würde ihm das gelingen, wäre der Hellenenbund Geschichte?
Das ist immer so diese Taktik Persens gewesen. Mit Geld ein Zerwürfnis innerhalb Griechenlands schüren, um dann sozusagen mit einzelnen Poleis Frieden zu schließen und andere dann eben zu bekämpfen. Das versucht eben Persen jetzt auch hier.
Was machen jetzt die Athener in dieser Situation? Sie lehnen ab, lehnen vielleicht auch dankend ab, wir wissen es nicht genau. Jedenfalls wird klar, dass die Entscheidung erneut auf dem Schlachtfeld fallen muss. Im Sommer des Jahres 479 vor Christus marschiert Mardonios ein zweites Mal nach Attika und besetzt Athen erneut. Spätestens jetzt wird auch den Spartanern bewusst, dass dieser Krieg nicht hinter dicken Mauern am Isthmos entschieden werden kann. Es scheint so, als ob eben die beiden griechischen Großmächte zum ersten Mal ihre Rivalitäten beiseite schieben müssen. Gemeinsam bilden sie nun das größte griechische Heer, das die antike Welt bis dahin gesehen hat. Noch nie zuvor haben sich so viele griechische Stadtstaaten zu einem gemeinsamen Krieg zusammengeschlossen. Das ist natürlich jetzt immer noch ein deutlich kleineres Heer als das der Perser, aber zum ersten Mal begegnet man sich im Grunde beinahe auf Augenhöhe. Denn die Perser, die kämpfen eben nicht mehr nur gegen Sparta und Athen allein, sondern gegen fast ganz Hellas. An der Spitze dieses Heeres steht diesmal aber kein Leonidas, der ist ja schon tot, sondern ein anderer Spartaner, Pausanias. Auch sein Gegenspieler steht schon bereit in Böotien bei einer kleinen Stadt namens Plataiai. Nun wird sich entscheiden, ob die gefallenen Krieger an den Thermopylen und der Sieg von Salamis tatsächlich einen Sinn hatten.
Im Sommer des Jahres 479 vor Christus treffen schließlich die beiden Heere in Böotien aufeinander. Auf der einen Seite steht Mardonios, der Mann, den Xerxes eben zurückgelassen hat, um den persischen Feldzug noch zu Ende zu führen. Auf der anderen Seite Spartaner, Athener, Korinther, Megara, Tigeaten, Plataier, Mykener, Epidaurier und noch zahlreiche weitere Verbündete. Und angeführt werden sie eben vom Spartaner Pausanias. Doch wer jetzt nun erwartet, dass die Griechen jetzt geschlossen und voller Selbstvertrauen in diese Schlacht ziehen, der irrt. Denn auch nach den Thermopylen und der Schlacht bei Salamis ist das Bündnis alles andere als frei von Spannungen. Die verschiedenen Kontingente, die stammen aus Städten, die noch vorher über Generationen hinweg eigentlich befeindet gewesen sind. Der gemeinsame Feind Persien aber hat sie jetzt zusammengeführt. Verschwunden sind, ich glaube, das kann man sich dann auch ausmalen, diese Gegensätze damit aber noch lange nicht. Tagelang stehen sich beide Heere gegenüber, Mardonios versucht immer wieder, die Griechen in die offene Ebene zu locken, wo seine gefürchtete Reiterei ihre Stärken ausspielen kann. Die Griechen aber, die bleiben in der Nähe der Hügel, wechseln ihre Stellungen, sichern ihre Wasserstellen und versuchen ihrerseits, den Gegner von seinen Versorgungswegen abzuschneiden. Also es ist noch nicht diese Schlacht, sondern erstmal so ein taktisches Geplänkle. Was dann geschieht, ist wie so häufig in der Antike schwer zu rekonstruieren. Schon Herodots Schilderung wirkt stellenweise verwirrend und widersprüchlich. Vieles spricht jetzt dafür, dass die Schlacht keineswegs nach einem klaren Plan verläuft, sondern von Missverständnissen, Stellungswechseln und improvisierten Entscheidungen geprägt ist. Zeitweise scheint die griechische Aufstellung sogar auseinanderzufallen. Doch genau in diesem Moment, wo jetzt eher so ein bisschen chaotische Zustände herrschen, kommt es jetzt zu einer Entscheidung, auf die beide Seiten seit Tagen zusteuern. Der Kampf geht in den Nahkampf über und dort können jetzt die schweren griechischen Hopliten ihre große Stärke ausspielen. Vor allem die Spartaner. Jene Männer, die ja schon seit Kindheit auf Disziplin, Gehorsam und das Kämpfen in geschlossenen Formationen vorbereitet sind. Während die Perser ihre Reiterei und ihre Fernkämpfer immer weniger wirksam jetzt einsetzen können in diesem Nahkampf, drängen die griechischen Hopliten immer nach vorne. Dann fällt der persische Anführer Mardonios und damit ist letztendlich die Schlacht entschieden. Die persische Front bricht auseinander und für die Griechen muss dieser Sieg unglaublich gewesen sein. Seit Generationen gilt das Perserreich als die größte Macht der bekannten Welt und jetzt hat man sie in einer offenen Feldschlacht besiegt. Nicht in einem engen Pass wie bei den Thermopylen oder in einer Meerenge wie bei Salamis, sondern auf freiem Feld.
Sparta spielt dabei die entscheidende Rolle. Mit Plataiai und dem kurz darauf errungenen Sieg bei Mykale ist die Gefahr einer persischen Eroberung Griechenlands endgültig gebannt. Die griechischen Städte Kleinasiens lösen sich nun schrittweise aus der persischen Herrschaft heraus, während Athen seinen Einfluss immer weiter ausbaut und wenige Jahre später dann ja auch den Attischen Seebund gründet. Für viele Griechen beginnt damit eine neue Zeit des Aufschwungs, doch mindestens genauso wichtig ist die Wirkung auf das kollektive Gedächtnis. Der Sieg über die scheinbare Übermacht Persien wird zu einem Gründungsmythos der griechischen Welt. In Plataiai erinnern die Menschen alle 5 Jahre mit den Eleutheria, den sogenannten Freiheitsfesten, genau an den Moment, in dem die Griechen nach ihrer Überzeugung die eigene Freiheit gegen die mächtigste Macht ihrer Zeit verteidigt haben.
Und doch ist es erstaunlich, wie ich finde, dass die wenigsten heute sich an die Schlacht von Plataiai erinnern, oder? Also man kennt Leonidas, man kennt die Spartiaten, die Schlacht bei den Thermopylen. Aber den Sieg, den finalen Sieg über Persien, das ist weit weniger bekannt.
Ja, verknüpft sich sicherlich mit einem gewissen Märtyrertum, was ja immer eine Rolle spielt. Ne, dann könnte man natürlich erstmal denken, warum wird an eine Niederlage erinnert und nicht an einen Sieg? Aber diese Niederlage ist natürlich, wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, auch Teil des übergeordneten Sieges dann am Ende. Ne? Also wenn jetzt der Hellenenbund gegen die Perser verloren hätte, glaube ich nicht, dass das in der griechischen damaligen antiken Erinnerungskultur, mir ist völlig klar, ist jetzt ein modernes Wort, aber das wäre dann natürlich so nicht weitererzählt worden, weitergetragen worden, wahrscheinlich auch nicht zum Mythos geworden, würde ich zumindest als These aufstellen.
Und vielleicht kommt auch noch hinzu, dass häufig vielleicht das Opfer noch wichtiger ist als der Sieg. Also bei den Thermopylen hat man eben dieses
Märtyrertum, ne?
Ja. Diese Aufopferungsbereitschaft und jetzt ist es eben militärischer Sieg eher. Also es ist halt häufig schwierig, die Funktionsweise von Mythen zu erkennen. Sparta war zum Beispiel auch nicht immer diese Männergesellschaft oder diese Kriegergesellschaft, von der wir häufig sprechen. Also häufig hat man ja diese Assoziation, Krieger ist gleich Mann, ist gleich männerdominierte Gesellschaft und das bezieht sich eben vor allen Dingen auf Sparta. Aber so leicht ist es nicht, denn wenn wir mal auch auf die Frauen in Sparta schauen, dann muss man eigentlich sagen, dass die Rolle der Frau in Sparta eine viel größere Rolle war als zum Beispiel in Athen in der damaligen Zeit. Der große Philosoph Aristoteles beispielsweise, der mit Sparta wenig am Hut hatte, der spricht bezugnehmend auf Sparta von einer regelrechten Weiberherrschaft. Das ist natürlich polemisch formuliert, ist natürlich auch die Übersetzung ein bisschen schwierig, aber es zeigt, wie ungewöhnlich Sparta auf andere Griechen gewirkt haben muss. Antike Autoren beschreiben die Spartanerinnen als sportlich trainiert und körperlich ausgesprochen fit. Sie sollen beim Diskus und Speerwerfen mitgemacht haben, sogar am Ringkampf teilgenommen haben und dabei teilweise sogar nackt oder nur leicht bekleidet aufgetreten sein. Das ist ja für Athener, wenn die sich vorstellen, in ihrer damaligen moralischen Vorstellung eigentlich ein absolutes No-Go gewesen. Der Dichter Ibikos bezeichnet sie deshalb einmal als Schenkelzeigerinnen. Also da sieht man, welche Vorurteile, welche Klischees und welche Wörter da auch gebraucht werden. Allein der Begriff verrät ja schon, wie fremd das auf viele Athener zum Beispiel gewirkt haben muss. Der Hintergrund dieser besonderen Bedeutung der Frau ist jetzt aber nicht mit einer modernen Form der Gleichberechtigung irgendwie zu verstehen. Die Spartaner verfolgten dabei ein sehr konkretes Ziel. Auch die Frauen sollen ihren Beitrag dazu leisten, möglichst kräftige zukünftige Krieger hervorzubringen. Und dieses Denken zieht sich eigentlich durch die gesamte spartanische Gesellschaft. Die Frau muss fit sein. Die Frau muss ihren Körper reinhalten. Kennen wir auch wieder aus NS-Zeiten und so, kommen wir ja gleich nochmal dazu. Aber das ist, was auch in Sparta schon sehr bedeutend ist. Die Ehe übrigens innerhalb Spartas, die ist jetzt nicht mit einer christlichen Ehe zu verstehen, sondern die ist deutlich lockerer organisiert, auch damals schon als in vielen anderen griechischen Polis. Zeitweise spricht man sogar in der Forschung von einer Ehe auf Probe. Warum? Männer und Frauen heiraten oft mit 18 Jahren, das ist noch relativ normal. Aber die Männer leben häufig bis zu ihrem 30. Lebensjahr mit ihren Waffengefährten zusammen. Also die sind unter Männern und besuchen ihre Ehefrauen teilweise nur nachts. Das Ziel dieser Begegnung ist natürlich auch, liegt natürlich auch auf der Hand, möglichst viele spartanische Krieger dann auch zu zeugen. Bleibt nämlich eine Ehe kinderlos, kann sie auch wieder aufgelöst werden. Und auch das ist ein Kennzeichen der damaligen Zeit in Sparta. Denn die spartanischen Frauen, die leben nicht zwingend monogam.
Kurzum, die große gesellschaftliche Leistung eines Mannes besteht vor allem darin, Kinder zu zeugen. Interessanterweise wird der Mann nicht wegen seiner sozialen Rolle als Vater besonders geschätzt, das könnte man dann ja denken, sondern eben wegen seines Beitrags zum Fortbestand der Gemeinschaft. Wer sich dem entzieht, kann sogar öffentlich bestraft werden. Das nimmt damals wirklich die skurrilsten Auswüchse an. Kinderlose Männer werden bei den Gymnopaidien, einem öffentlichen Fest zu Ehren der spartanischen Jugend und ihrer militärischen Erziehung, sogar vom Zuschauen ausgeschlossen. Im Winter befehlen ihnen die Oberen, nackt um den Markt herumzulaufen, sicherlich auch zum Zweck der Demütigung. Müssen sie dabei, also bei dieser sportlichen Ertüchtigung, ein auf sie gedichtetes Lied singen. Finde ich auch durchaus bemerkenswert. Aber auch noch etwas anderes, nämlich selbst über die Zukunft eines Neugeborenen entscheiden nicht allein die Eltern. Nach den antiken Berichten nämlich liegt diese Entscheidung bei den Ältesten Spartas. Spätestens, das hatte ich schon gesagt, mit 7 Jahren verliert die Familie dann ohnehin einen großen Teil ihres Einflusses. Denn da werden die Jungen den Eltern entzogen, also der Obhut der Eltern entzogen und in die berühmte Agoga aufgenommen. Das ist so eine Art staatliche Erziehungsanstalt Spartas. Von nun an stehen militärische Tüchtigkeit, Disziplin und die Unterordnung unter die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Vielleicht erklärt genau das auch, warum Spartanerinnen über vergleichsweise viel Vermögen verfügen können. Während die Männer nämlich häufig im Heer dienen oder in ihren Gemeinschaften leben, organisieren die Frauen große Teile des Alltags. Auch das ist etwas, das viele Griechen außerhalb Spartas damals mit Staunen beobachten.
Und deshalb haben wir das jetzt so ausführlich gemacht, weil wir einfach auch mal diesen Mythos dekonstruieren wollen und die Geschlechterrollen in der damaligen Zeit zeigen wollten. Und vielleicht ist ja auch das für viele Menschen, nicht für alle, klar, das Faszinierende an Sparta, nämlich je länger man sich mit der Polis beschäftigt, desto deutlicher wird eigentlich, wie wenig er mit dem einfachen Bild eines ewigen Kriegerstaates zu tun hat. Hinter den berühmten 300 Spartiaten stehen eben Heloten, politische Machtkämpfe, ganz wichtige Frauen, ungewöhnliche Geschlechterrollen und eben eine Gesellschaft, die weit komplexer ist, als es moderne Darstellungen oft vermuten lassen. Und trotzdem hat ja kaum eine andere Polis der griechischen Welt eine vergleichbare Wirkung auf die Nachwelt entfaltet. Immer wieder wird auf Spartaner verwiesen. Mal als Vorbild, mal aber auch als Warnung.
Musik Vielleicht liegt genau darin das eigentliche Geheimnis Spartas, denn die Geschichte dieses kleinen Stadtstaates endet keineswegs mit den Perserkriegen. Nach den Siegen von Plataiai und wenig später bei Mykale ist die persische Invasion endgültig abgewehrt und in gewisser Weise beginnt Spartas Ruhm erst jetzt. Sparta wird zu einem Mythos. Das Besondere ist, du hast es schon gesagt, dieser Mythos wird eben nie nur bewundert, er wird gleichzeitig verehrt, aber eben auch heftig kritisiert. Die ersten schriftlichen Zeugnisse über Sparta stammen von Bewunderern. Der Dichter Tyrtaios besingt die Tapferkeit der Spartaner und verklärt ihren Mut, ihre Opferbereitschaft und den Dienst für die Gemeinschaft zu Idealen. Viele Angehörige der athenischen Oberschicht schauen mit Respekt auf diese spartanische Ordnung. Selbst Platon übrigens, der rund ein Jahrhundert später an vielen Stellen Kritik übt, hält Sparta für eine der besten Staatsordnungen seiner Zeit. Also ist auch ganz interessant. Xenophon, ein Zeitgenosse Platons, geht sogar noch weiter. Der kämpft nämlich zeitweise auf spartanischer Seite gegen seine eigene Heimatstadt Athen. Er lebt auch unter Spartanern und legt die erste umfassende Beschreibung ihrer Verfassung vor. Tatsächlich gibt es vieles, was schon die Antike an Sparta fasziniert. Die Spartaner verfügen über eine außergewöhnlich stabile politische Ordnung. Ihre Verfassung gilt vielen späteren Autoren als die älteste schriftlich überlieferte Verfassung Europas. Andere bewundern dagegen die Verbindung verschiedener politischer Elemente, das Königtum, der Rat und die Volksversammlung, die Sparta zu einer der berühmtesten Mischverfassungen der Antike machen. Wir sprechen da in der zweiten Folge nochmal ein bisschen intensiver drüber. Doch genauso alt wie die Bewunderung ist eben auch die Kritik. Schon viele Zeitgenossen werfen Sparta vor, eine Gesellschaft hervorgebracht zu haben, die zwar hervorragende Krieger, aber eben keine großen Künstler oder Denker hervorbringt. Während Athen für so Dinge wie Theaterspiele, Philosophie, also auch Wissenschaft berühmt wird, gilt Sparta vielen als eine harte, kulturell arme Militärstadt. Bis heute steckt dieser Gedanke sogar übrigens in unserer Sprache. Wer nämlich von einem spartanischen Leben spricht oder von einer spartanischen Lebensweise, meint etwas Strenges, vor allen Dingen auch Einfaches oder Entbehrungsreiches.
Und diese Verklärung oder Einordnung Spartas, die endet ja auch nicht in der Antike, ganz im Gegenteil. In der Neuzeit wird Sparta immer wieder zu einer Projektionsfläche auch von politischen Hoffnungen und Ängsten. Philosophen wie Machiavelli oder Rousseau sehen in Sparta ein Vorbild republikanischer Tugend. Besonders Rousseau, der Philosoph der Aufklärung mit der ihm zugeschriebenen Parole »Zurück zur Natur«, stellt jetzt das sittenstrenge und einfache Sparta dem aus seiner Sicht dekadenten und eitlen Athen entgegen. Für ihn verkörpert Sparta jene Tugenden, die moderne Gesellschaften im Laufe der Zeit in der Moderne eben verloren hätten. Im 18. Jahrhundert wird der Streit zwischen Athen und Sparta, also wer jetzt auf Seiten Spartas ist, wer ist auf der Seite Athens, geradezu zu einer Stellvertreterdebatte über die Zukunft Europas. Soll eine Republik jetzt nämlich auf Handel, Wohlstand und individuelle Freiheit setzen, so wie Athen, oder eher auf gemeinsame Disziplin und Opferbereitschaft wie Sparta? Während manche Autoren Sparta bewundern, halten andere die Begeisterung für völlig übertrieben. Der schottische Philosoph David Hume etwa bezweifelt, dass ein Staat wie Sparta jemals als Vorbild für moderne Gesellschaften dienen könnte. Und auch in Deutschland entzündet sich die Debatte immer wieder neu. Für Johann Gottfried Herder steht Sparta zum Beispiel für Patriotismus, während Friedrich Schiller die spartanische Ordnung konsequent ablehnt, weil sie keine vielseitig gebildeten Menschen hervorbringen könne. Also Niklas, man sieht irgendwie so, dass sich so aufklärerische, philosophische, aber auch so tugendhafte Diskussionen sich an einer antiken Debatte orientieren.
Besonders problematisch wird die Berufung auf Sparta schließlich im 20. Jahrhundert. Im Nationalsozialismus nämlich erlebt der Sparta-Mythos eine regelrechte Renaissance. Hitler bezeichnet Sparta als den, Zitat, klarsten Rassenstaat der Geschichte in einer seiner Reden 1929. Göring spricht auch viel von Sparta, der beschwört nämlich angesichts der Kämpfe um Stalingrad zum Beispiel die Thermopylen. Also wird auch wieder so ein Quervergleich gemacht. Ganz interessant ist auch Reichsbauernführer und Reichsernährungsminister, so hieß der damals Walter Daré. Dem gilt nämlich Sparta als Vorbild eines Bauernstaates. wie ihn eigentlich auch die Nationalsozialisten errichten sollten. Aber auch nach dem Nationalsozialismus wird Sparta wieder, ich sage jetzt mal, heiß diskutiert, während einige Autoren die soldatische Gesellschaft Spartas bewundern, sehen andere gerade darin ein warnendes Beispiel für die Unterordnung des Individuums unter den Staat. Bis heute begegnet uns Sparta in Filmen, Romanen und Computerspielen als Sinnbild für Härte, für Opferbereitschaft und für militärische Stärke. Ich denke da vor allen Dingen immer an den Film, die Comic-Verfilmung 300.
Klar, natürlich. Das
ist eigentlich eine Graphic Novel von, ich meine, Frank Miller.
Total überzeichnet natürlich, aber der Kern, Opferbereitschaft, hier die harten Männer auf der einen Seite, alle mit Waschbrettbauch und alle kriegerisch eben ausgebildet, habe ich häufig angeschaut, ja.
Ja, und das mache ich übrigens auch mit meinen Studenten zusammen. Also wir schauen uns Szenen dieses Films in unserem Basiskurs Geschichtsdidaktik mit an, weil du den sehr, sehr gut dekonstruieren kannst. Da sind nämlich so ganz klassische Narrative drin. Die Perser, die werden da so ganz überdimensioniert gezeichnet. Xerxes ist riesengroß, trägt ganz viel Schmuck, ist geschminkt. Mhm. Also sind auch so ein bisschen so Stereotype drin.
Doch recht, ne? Feminin eigentlich auch dargestellt werden. Die Spartaner sehr maskulin auch dargestellt.
Genau, haben. Ist so wahrscheinlich auch so eine Anspielung so auf so eine gewisse Homosexualität oder Doppeldeutigkeit. Mhm. Also ist auf jeden Fall eine Abwertung, die ganz klar zu erkennen ist. Es ist sicherlich übrigens auch kein Zufall, dass die identitäre Bewegung aus dem Umfeld der neuen Rechten, das Lambda, also der Buchstabe, der damals auf den Schildern der Spartiaten stand, zu ihrem, ich sag jetzt mal Logo oder wie sagt man das ja, zu ihrem Logo gemacht haben. Also die versuchen eben genau diese Erzählung auch auszuschlachten. Sozusagen die Spartaner, die 300 damals als erste Bastion des modernen Europa. Darum geht es natürlich
gegen den Orient.
Gegen den Orient, gegen die Fremden.
Ja, ja.
Also genau da wird dieser Film dann in Anspruch genommen, beziehungsweise eben dieser Mythos, über den wir jetzt gesprochen haben. Kurzum, jede Epoche erschafft sich ihr eigenes Sparta-Bild. Und das ist genau eben der Grund, warum dieser Mythos Sparta heute immer noch so viele Menschen fasziniert und eben diese eigentlich verlustreiche Schlacht, diese Niederlage bis heute eben ausgeschlachtet wird.
Genau, und die Geschichte Spartas ist ja für uns zumindest hier auch noch nicht zu Ende erzählt. Nur ganz kurz dazu, in der nächsten Folge werden wir nämlich erzählen, wie aus den Siegern des Perserkrieges Athen und Sparta auf einmal Feinde werden und über einen Konflikt sprechen, den manche sogar als den Weltkrieg der Antike bezeichnen. Ich hoffe, ihr versteht, warum wir diesmal so lange auch in der Antike sind. Nämlich es gibt einfach unglaublich viel zu erzählen. Also, ich kann nur sagen, Podcast abonnieren und in 2 Wochen dann wieder reinhören.
Ich bedanke mich oder wir beide bedanken uns natürlich auch wie immer bei der Georg von Vollmar Akademie, die diesen tollen Podcast mit Bayern 2 zusammen möglich macht und produziert. Schaut da gerne ins Seminarprogramm rein. Da gibt's wirklich ganz tolle unterschiedliche Veranstaltungsformate und uns würde es natürlich auch freuen, wenn das so einen gewissen Effekt hat, dass wir hier diesen tollen, erfolgreichen Podcast machen, dass dann auch ein paar mehr Menschen an politischer Bildung mit partizipieren. Ich habe darüber hinaus auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Hannes, du kennst es ja wahrscheinlich auch von Donald Trump, der gern behauptet, dass er ganz viele Kriege, ganz konkret 8 schon beendet hätte. Stimmt das überhaupt? Und warum droht er Grönland oder dem Iran, wenn er eigentlich den Friedensnobelpreis möchte? Ist ja auch eine gewisse Widersprüchlichkeit drin. Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, beobachtet Ingo Zamperoni, wie die USA auf das Recht des Stärkeren setzen. Zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau schaut er einmal pro Woche von Deutschland aus darauf, wie sich das transatlantische Verhältnis entwickelt. Amerika, wir müssen reden, heißt der Podcast, erscheint wöchentlich in ARD Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt.